Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Julian Kramer zu Gast bei Heise Meets. Julian Kramer von Adobe. Herzlich willkommen.
Ja, lieben Dank. Hi, freut mich.
Du, wir zeichnen diesen Podcast während der Fußball-WM auf. Ich gehe mal davon aus, bei 84 Millionen Bundestrainern, wir gehören auch ein bisschen dazu. Aber unser Thema ist, wie erreiche ich Aufmerksamkeit? Wie schaffe ich etwas, wenn alle Welt über Fußball redet?
Ja, also ich kann zum Glück bei Fußball gar nicht mitreden. Deswegen hast du meine Aufmerksamkeit.
Und tschüss.
100%. Aber ja, Aufmerksamkeit ist ein Thema. Insbesondere, wenn eh alle draußen sind und beim Grillen. Dann schlägt sich die digitale Welt meist ganz schnell schlafen.
Wir wollen aber nicht, dass sie sich schlafen legt. Also Julian, wie erreiche ich Aufmerksamkeit? Wenn egal ob eine Boulevardzeitung, eine seriöse Zeitung, ein Radiosender, Social Media, alle strahlen mich an und da sind Bälle, da sind Fußballerbeine, da ist alles dabei. Ich habe aber eine Botschaft mit meinem Thema. Wie komme ich durch?
Ja gut, das eine ist natürlich eine klassische uralte Werbefrage. Wie kriege ich die Aufmerksamkeit? Was sich aus meiner Sicht stark verschoben hat, ist tatsächlich, wie wir dann in die nächste Phase gehen. Na, also Aufmerksamkeit, ein guter Freund von mir sagte mal, wenn du nur 100.000 Euro Budget hast, vergräbst du am besten am Timmendorfer Strand und sagst das allen, dann hast du ganz viel Aufmerksamkeit in der Presse. Ja, so. Aber dann hat man leider noch keine Marketing-Conversion. Und da passieren eigentlich gerade zwei spannende Sachen. Du hast auf der einen Seite natürlich eine gewisse Konsolidierung der Aufmerksamkeitsphase in diese ganzen großen klassischen Social Networks, ne, die großen Banner, die YouTube Pre-Rolls etc. Ne, also ganz klassisches Awareness-Marketing kennt man. So, die Consideration-Phase, also da, wo ich über das Produkt aber tatsächlich nachdenke und eben auch mittlerweile ein guter Teil von der Awareness-Phase, also sprich, wie entdecke ich neue Produkte, Product Discovery, die werden mittlerweile von diesen Large Language Models, also die Chatbots, die Copilots, die Geminis, die ChatGPTs und wie sie alle heißen, Claudes, da wandert tatsächlich große Menge der Aufmerksamkeit hin. Also auf der einen Seite brauchst du natürlich gute Inhalte, damit diese Large Language Models, wenn die vorbeikommen und aktiv suchen gehen, die Inhalte auch finden. Und dann hast du noch eine technische Komponente. Also nicht nur das, was auf der Seite steht, ist wichtig, sondern auch, wie ich da hinkomme. Denn ganz viel von diesen Seiten, da gibt es ja irgendwelche Dinge, die erst in JavaScript oder so geladen werden. Ja, und da kannst du technisch optimieren, dass du quasi deine Seite vorher zusammenfassen, aufbereiten lässt und die in so ein Content Delivery Network pushen lässt, damit man dort dann eben direkt und schnell für die Maschinen findbar ist. Das heißt, du brauchst die Menschenseite und du brauchst die maschinenlesbare Seite. Ganz korrekt.
Was bedeutet das für mich als jemand, der Content anbietet? Wie gehe ich damit um? Maschinenlesbarkeit.
Die Maschinenlesbarkeit, das ist ja total spannend, ne? Weil wenn ein Mensch auf eine Seite kommt, dann kann sie abstrahieren. Das heißt, wenn da irgendwie für ein Elektroauto oder so Born Electric steht, dann kannst du das als Werbebotschaft ein bisschen ausklammern und suchst dir selber deine Inhalte. Für Marken verändert sich das jetzt insofern, dass du natürlich, ich nenne das immer die 5 Fs, ne? Also die 3 davon sind wichtig, extrem wichtig, Facts and Figures. Ne? Also was kann das? Du willst nicht, dass irgendein Typ auf Reddit für deine Marke antwortet, sondern du willst, dass am Ende des Tages für die Dinge, die Produkt- und Markenrelevant sind, du erstmal die erste verifizierte Quelle bist. Ne? Also Facts and Figures, wie groß ist der Kofferraum? Wie lange hält dir der Akku? Wie viele Seiten kann ich hier drucken? Wie gut funktioniert mein Kugellager, mein Getriebe, mein Autoreifen? Ich weiß es nicht, ne? Für welche Gegebenheiten ist der? Dann die Features, das ist so ein bisschen abstrakter, wo man dann sagt, hey, hier versuche ich die Dinge, die mich im Wettbewerb differenzieren, das sind zwar Facts and Figures am Ende des Tages, die nochmal in Kontext aufzubereiten. Ne? Und dann so ein bisschen die FAQs, also was muss ich denn eigentlich um das Produkt drumherum wissen und welche Fragen haben denn die Kunden eigentlich regelmäßig? Mhm. Und wenn das nicht abbildbar ist, auch maschinenlesbar, dann tauchst du halt an ganz vielen Stellen gar nicht auf, sondern deutlich kleinerer Wettbewerber, der einfach einen besseren Footprint, eine loyalere Online-Community etc. hat. Ja, also das heißt, da müssen Marken quasi schauen, dass diese Informationen zur Verfügung stehen. Und das kannst du dann natürlich mit Tools testen. Wie oft, wie gut tauchst du da auf? Zu welchen Fragen hast du gar keine Antwort? Wo bist du nicht sichtbar oder wo ist dein Wettbewerber tatsächlich stärker?
Bevor wir darauf kommen, ich muss mal noch ganz kurz nachhaken. Du hast gesagt 5 Fs,
ja,
Facts
genau.
And Figures, FAQs. Was haben wir vergessen?
Ja, also das sind die ersten drei, die muss auf jeden Fall jeder haben. Also Facts and Figures, FAQs und die Features. Und dann gibt es natürlich noch Marken, die haben es ein bisschen schwieriger. Ne? Also wenn du jetzt ein Supermarkt bist oder halt 100 Wettbewerbsprodukte als Retailer bei dir führst, dann kannst du ja nicht so einfach damit umgehen. Oder wenn du H&M bist und hast ein Sommerkleid, ne, dann kannst du ja jetzt nicht irgendwie monatelang geo-optimieren für dieses Sommerkleid. Sondern man nutzt, ja, ne, also was soll man für Tomaten geo-optimieren? Ne? Macht jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn. Da hast du dann zwei andere Möglichkeiten. Das ist das, was ich Flock und Fight nenne. Ja? Also Flock ist so ein bisschen die 10 besten Sommertrends dieses Jahr, die 10 schönsten Outfits etc. Also wo du sagst, du holst dir ein bisschen über diese Awareness und den Intent, holst du dir die Leute und bereitest darüber so ein bisschen auf und dann kannst du quasi dein Portfolio da anbieten. Und Fight ist tatsächlich, das wird in der Tech-Branche ganz gerne gemacht, wenn es so drum geht, was ist das Beste, ne, die 5 Alternativen zu, also wo du tatsächlich eher aktiv in die Konkurrenz gehst. Man darf ja auch nicht vergessen, manche Marken haben ja eigene interne Konkurrenz. Also ob du jetzt einen Neuwagen oder einen Gebrauchtwagen kaufst oder einen innerhalb des Markenverbundes, ist ja auch eine Konkurrenz. Also da kann man auch nochmal hin optimieren, das muss man ein bisschen vorsichtig machen. Und das ist tatsächlich dann insbesondere für die Marken relevant, die jetzt nicht so über die ganz harten Fakten zu, sagen wir mal, sehr austauschbaren Produkten sich wirklich groß differenzieren können. Aber selbst die wollen ja gefunden und gesehen werden. Ne?
Also völlig klar.
Genau. Also das sind dann die zwei weiteren dann sind wir bei 5.
Sehr schön, aber wenn ich das bis jetzt unser Gespräch zusammenfasse, wir haben eine regelrechte Inflation von Content. Gibst du mir da recht?
Wir haben einerseits eine Inflation, weil natürlich auf den ganzen Social Media Plattformen, ne, allen feedbasierenden Produkten immer mehr geguckt wird. Also die Halbwertszeit von einem einzelnen Asset ist geringer als die Produktionszeit. Und das ist natürlich ein Problem. Das heißt, du willst diesen qualifizierten Traffic, wenn dann jemand noch kommt und wenn du jemanden am Haken hast. Ne? Also so LLM-Traffic konvertiert auch irgendwie 31% besser. Also es kommen weniger Leute, aber die kommen, die sind dann natürlich highly engaged und 31% höhere Conversions ist super wertvoll. Das heißt, wir haben diese Content-Inflation oder beziehungsweise eher eine Aufmerksamkeitsdeflation.
Okay.
Das heißt, man versucht sich da natürlich dann einfach auch regelmäßig durch pure Frequenz auch viel Sichtbarkeit zu schaffen. Und das verändert natürlich auch so ein bisschen, wie wir Content und Assets produzieren. Also es gibt die Dinge, die wichtig sind, wo man viel, sagen wir mal, Gehirnschmalz reinpacken muss, die dann wirklich gut konvertieren. Und es gibt eben die Assets, die einfach reine Frequenz und Sichtbarkeit bringen. So wie früher der Werbespot im Fernsehen, ne, wo du, wenn du halt oft genug das Waschmittel XY gehört hast, dann stieg halt am Schluss die Wahrscheinlichkeit, dass du um 4%, dass du es im Supermarkt mitgenommen hast. Und da müssen wir natürlich auch mit Leben. Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan davon, dass wir einfach nur mehr produzieren, weil die Leute immer weniger Aufmerksamkeit haben. Aber genau, da kannst du natürlich technisch gerade mit Gen AI und solchen Tools wunderbar helfen und einfach viel Varianten anbieten.
Aber am Ende muss ich mehr produzieren.
Ja, also du musst, wir sehen das selber bei unserer eigenen Marketing-Kampagnen, die wir fahren, für unsere Kreativprodukte, die Aufmerksamkeit, die nimmt so nach 15 Tagen fürs gleiche Asset ab. Das heißt, es muss einfach nur anders aussehen, dann hast du die Aufmerksamkeit wieder. Und das hat natürlich, das ist natürlich ein ganz anderer Produktionsprozess, als du früher klassisch in der Agenturwelt ein Ding produziert hast. Und das war dann auch mal für ein paar Monate gut. Die Zeiten sind leider vorbei.
Ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs habe ich mit Enrique geredet. Enrique ist im Marketing von Continental, ist Spanier und die sind natürlich mit ihren Reifen auch weltweit unterwegs. Ich spiele das jetzt mal ein. Ich hoffe, du hörst das jetzt alles.
It was something in which we were spending lots of time because we were contacting them. We were getting, okay, we want to deploy this for Austria and we also want to do it for Brazil. So we had to talk to the markets, do the translations, do the adaptations, all of that. Today, we are much faster. We are much productive. We do it with an AI. We ask, hey, please give me the translations of this. Give me the adaptations of that. We get all the outputs. We put it and then we consult the markets. We say, hey, guys, we have done this for you. What do you think? Is there something that we have changed? Is any adaptation sounds a bit strange to your market? And like this, we are doing things much faster and I would say with a higher quality in general.
Schließt sich meine Frage an Enrique. Ist KI die Lösung für das, was wir vorher beschrieben haben? Immer mehr Content?
Teilweise. Also die Idee muss immer noch gut sein. Ne? Resonanz entsteht durch Empathie. Gleichzeitig hilft natürlich genau das, was Enrique beschrieben hat, unglaublich, wenn es um Variantengenerierung geht. Also sprich, die KI hilft beim Übersetzen, die KI hilft beim Banner zurechtschneiden und animieren. Da ist die super in der Produktion, in der Werkbank. Du brauchst dann, wie er es ja auch beschrieben hat, immer noch mal jemanden, der noch mal einen Sanity-Check macht, der noch mal drüber guckt, eine Quality-Control, Die ist extrem wichtig, gerade wenn es um kulturelle Sensibilitäten geht, andere Länder. Aber was er halt auch beschrieben hat, und für jemanden, der jetzt nicht tief im Marketing drin ist, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Jede Firma hat, sagen wir mal, Prioritätenländer. Also dort, wo der Markt besonders groß ist, der Absatz besonders stark ist, da wird normalerweise die Aufmerksamkeit hingelenkt. Und ein kleineres Land, also wie er zum Beispiel gemeint hat, Österreich, ja, wo der Markt logischerweise kleiner ist, wo trotzdem aber spezifische Geschmäcke herrschen, ja, und wo man natürlich den Leuten auch was Gutes tun will. Ja, jetzt kann man Österreich immer noch so mit den deutschen Assets ein bisschen helfen, aber spätestens wenn du nach Osteuropa gehst zum Beispiel, da gibt es sehr spitze Geschmäcker, sehr spitze Produkte, die gut laufen, und eben andere nicht. Diese Märkte, die haben früher nie Kampagnen bekommen. Also für die hat nie einer was gemacht, weil die waren immer nicht wichtig genug. Und heute zu sagen, du, ich jag genau diesen Teil, der das limitiert, durch die Maschine und die macht das extrem gut und dann gucken wir nochmal drüber, hilft natürlich auf einmal in all diesen Märkten auch vertreten, präsent zu sein, angepasst an die Gegebenheiten, an die Produktwünsche und Geschmäcker. Und das ist eigentlich die große Revolution. Ja, also das war früher einfach schlichtweg nicht möglich. Und das zu automatisieren, das ist ein riesen Gamechanger. Das hilft unglaublich vielen Firmen, einfach deutlich mehr Frequenz zu schaffen, aber auch Präsenz. Ja? Das finde ich immer ganz wichtig. Also das sind so die Dinge, die man gerne vernachlässigt, dass man sagt, ja gut, in der Realität hat das nie einer gemacht. Jetzt ist es halt möglich. Und allein das bringt natürlich nochmal deutlich mehr Footprint, mehr Reichweite und macht auch das Arbeiten ein bisschen spaßiger. Für den lokalen Marketingmanager in Österreich oder in Brasilien oder irgendwo, ne?
Völlig klar. Also da gehe ich auch mit dir mit. Aber am Ende muss ja das Ergebnis zählen, nicht nur der Spaß bei der Arbeit. Ich will nochmal auf diese Inflation hinaus. Erschlagen wir möglicherweise auch Leute?
Naja, das Interessante ist ja, dass der große Trend in den Netzwerken und also auf Webseiten sind wir Banner gewohnt, ne? Also ob welches da jetzt ist, ist ja egal. Das sieht halt immer da. Da ist immer irgendwas Buntes. In den Social Networks, wo es viel stärker um Affinity geht, also Dinge, die Leute interessieren, da hast du natürlich einen höheren Druck auf der Pipeline, weil die Leute nur bedingt darauf reagieren, gut positiv darauf reagieren, wenn du noch mehr Advertising ausspielst. Das heißt, je resonierender und relevanter das Advertising-Asset ist, desto besser bleibt es natürlich. Ja, weil irgendwann gehen die Leute dann aus Facebook und Instagram und Co. raus, weil es ihnen zu viel Werbung ist. Ja, da hat jeder so eine eigene Schmerzgrenze. Aber das Interessante ist, der Trend geht ja dorthin, die Feeds algorithmisch zu sortieren. Das wird ja auch oft kritisiert, dass du sagst, es geht eben stärker auf den einzelnen Nutzer. Das heißt, die Personalisierung findet ganz oft im ausspielenden Medium statt. Und wenn du dann natürlich die richtige Menge an Assets hast, die dann relativ schnell durchgetestet werden kann, dann ist es auch wieder okay, weil es gibt so eine obere Grenze an, ich sag jetzt mal, Werbemitteln, die ein Nutzer auf seiner Plattform toleriert, bevor er sich dann abwendet. Das heißt, je relevanter das ist und je besser die vorsortiert sind, desto nützlicher dann. Aber du brauchst eben die Varianten, ja, weil die Zielgruppen immer kleiner oder nischiger werden. Ja? Also was halt resoniert, ist halt ein stärkeres AB-Testing. Also man betrachtet das nicht als AB-Testing, aber algorithmisch sortierte Feeds sind nichts anderes als ein starkes AB-Testen.
Ah. Ihr sagt AB-Testen, ihr sagt auch, McDonald's hat den Italiener um die Ecke nicht getötet. Finde ich ein wunderbares Zitat.
Ja, naja, da stoßen ja zwei Dinge aufeinander. Also es ist ja immer ein bisschen die Frage, was ich will. Brauche ich viel Aufmerksamkeit? Brauche ich viel Resonanz? Brauche ich hohe Frequenz? Ja, wenn ich mir das leisten kann, wenn das funktioniert, wenn ich das mit Media-Buying unterstützen kann, dann ist das ganz wunderbar. Ja? Aber manchmal braucht es eben dann, wo ich dann immer sage, genau, und hier kommt dann die große Big Idea, die kreative Idee dann wieder zurück. Manchmal braucht es halt nicht nur ein Banner, was sagt, jetzt billig, ja, oder heute Sale oder irgend so ein Kram, na, und das sind 25 Varianten. Sondern du brauchst eben auch Dinge, die resonieren. Das ist ganz interessant, weil die Gauss-Kurve sich ja so ein bisschen verschiebt. Also einerseits die Gauss-Kurve dessen, was technisch möglich ist. Das haben wir gerade von Continental schon gehört, was die jetzt eben machen. Und das andere ist natürlich, wenn alle das jetzt können und alles gut AB getestet ist, ja, dann brauchen wir quasi das, was seit 20 Jahren irgendwie nicht mehr so scheinbar so relevant ist, ne? Die Big Idea nannte man das in der Werbung immer. Dann brauchen wir die wieder, weil wir wollen ja aus der Masse und aus der Menge herausstechen. Das heißt, da braucht es dann menschliches Judgment, gute Kreativität, und die Execution wird dann eben einfacher durch diese automatisierten Tools. Also das ist der Italiener um die Ecke. Ne? Für manche Dinge brauchst du Frequenz, das muss nur schnell gehen. Ich bin jetzt gerade auf der Autobahn, es ist nachts um 3, ich habe noch schnell Hunger. Gib mir einen Cheeseburger, ich weiß, mir ist danach schlecht, aber ne, es ist jetzt das notige Übel. So, und der Italiener um die Ecke, da willst du eben, dass in aller Ruhe, ne, die Pasta so langsam wie möglich gerührt wird und du ein bisschen Zeit hast, dich mit deiner Begleitung irgendwie im schummrigen Kerzenlicht irgendwie zu unterhalten. Das ist der USP. Und ich glaube, das passiert auch in dieser sehr schnell drehenden Content-Welt. Wir werden einerseits eine Beschleunigung erleben, was die Produktion angeht, und wir werden gleichzeitig einen höheren Bedarf an Empathie und Resonanz in dieser schnell drehenden Welt sehen. Vielleicht ein kleines Beispiel. Ein Freund von mir, der hat eine große Inhouse-Agentur für einen amerikanischen Versicherer. Und die nutzen diese ganzen KI-Tools, weil deren Marke sehr stark auf Humor aufgebaut ist. Und Humor, ihr wisst das selber, ist komplett persönlich und feinfühlig, gerade in den USA als große Firma ist natürlich noch schwieriger. Ja. Und die nutzen zum Beispiel diese ganzen KI-Tools, um die Vorvisualisierung ihrer Werbespots und die Witze und das, was sie eben an Ideen haben, Markt zu testen. Das heißt, die gehen gar nicht mehr in die klassische Produktion, sondern nutzen KI-generierte Inhalte, um eben in die Marktforschung zu gehen, zu testen und lassen dann wieder sauber und hochqualitativ mit ein bisschen KI-Unterstützung, aber eben auch noch ganz viel klassischem Handwerk, die bestgetesteten Spots produzieren. Und das ist natürlich schön, wenn man auf Humor testet und nicht nur auf, sagen wir mal, Look and Feel oder generische Marketingbotschaften. Also das ist so ein bisschen so der Shift. Ne? Einerseits verändert sich die Gauss-Kurve technisch und andererseits wollen wir ja alle immer quasi rechts außerhalb der Gauss-Kurve ganz weit oben sein und dort eben dann zu unseren Kunden durchdringen. Signal versus Noise. Ne? Und dafür braucht es dann eben wieder ganz viel menschliches Judgment.
Aber ist jetzt nicht zwingend unser Thema. Wie testet man Humor mit einer KI? Das finde ich ja doch spannend.
Naja, das Team schreibt die Witze. Ja, manchmal brauchen die auch, sagen die auch so, hier, gib mir eine Metapher, ne, oder wie sage ich das nochmal anders? Dann nutzen wir das als Sparringspartner. Die sagen jetzt nicht, schreib mir 5 Witze, weil da kommen ja nur so generische
Dinge. Eben.
Yeah. Ja, also das funktioniert nicht, sondern die haben ja da wirklich brillante Kreative, die eben genau das machen. Die nutzen das ein bisschen im Sparring. Und in der Marktforschung haben die dann tatsächlich einfach, weil du ja mit den Videogeneratoren viel vorvisualisieren kannst. Ne? Das heißt, die haben dann ihr, sagen wir mal, Markenmaskottchen, was sie da dann haben die dann als Asset in der KI mit einem Custom Model vortrainiert, damit das auch alles ein bisschen wie sie ausschaut und die Leute nicht verwirrt sind, dass das gar nicht aussieht wie diese Versicherung. Und dann visualisieren die damit einfach durch 5 Prompts, wie sie sonst ein Werbespot. Ja, weil das ist für mich ein schönes Beispiel. Auf der einen Seite das Budget, was dir natürlich manchmal Fesseln anlegt, und auf der anderen Seite die Möglichkeit durch AI und was auch immer zu testen, geht das, was wir uns ausgedacht haben. Also ein schönes Beispiel, finde ich. Es gibt 2 Zitate, die mich an der Stelle immer so ein bisschen faszinieren, wenn es um diese ganze KI-Welt geht, ne? Weil die Execution wird gut und das siehst du auch in allen Studien, ne? Aber man darf natürlich das kritische Denken, Empathie, Humor und all diese Dinge nicht außen vor lassen. Das wird zunehmend wichtiger, weil diese Beurteilungsfähigkeit, also shit in, shit out, ne? Wenn ich einen Prompt für Fotografie schreibe mit 20 Jahren Fotografieerfahrung, dann ist der anders, als wenn du sagst, mach mir ein Bild XY. Ja? Und das Interessante ist da tatsächlich, dass diese Bewertungs- und Empathie- und Kulturkompetenz, die wird deutlich wichtiger. Ja? Und da gibt es eben zwei wunderbare Zitate, die mir immer so ein bisschen im Kopf bleiben. Das eine ist von Picasso sogar tatsächlich: Computer sind langweilig, sie können dir nur die Antworten geben. Das finde ich total spannend. Ja. Und ein zweites Zitat, was ich die Tage gehört habe, da habe ich leider die Quelle vergessen, ist wunderbar. In der Zeit, wo die Kosten für eine Antwort gegen Null gehen, also sprich der Output, der generiert wird durch dein ChatGPT, durch deinen KI-Generator, ne, durch deine Video-Engine. In der Zeit, wo die Kosten für Output gegen Null gehen, steigt der Wert der Frage exponentiell. Und das finde ich so wahnsinnig schön, ne, weil bezeichnet das klassische Shit-In, Shit-Out, ne, und der Computer kann nur den Durchschnitt des Internets von gestern tatsächlich neu generieren. Ne, das heißt, gerade in der Werbung, wo wir eben Veränderung wollen, wo wir was anderes wollen, wo wir Aufmerksamkeit wollen, da zu sagen, wie steche ich denn jetzt durch die Masse raus? Der Prompt, ja, ich sage jetzt ganz bewusst nicht Prompt Engineering, aber der Input mit all der Empathie, mit all dem menschlichen Verständnis, der Humor etc., das wird wichtiger und die Produktion, die wird tatsächlich einfacher und die Kosten gehen nicht gen Null, ne? Das hat ja immer noch Kosten.
Logisch.
Aber ja. sie werden deutlich geringer, insbesondere in Zeit, Time to Market, ne? In Stückkosten, wenn man Kreativarbeit als Stückkosten betrachten möchte, in am Schluss brauchen wir halt trotzdem 15 Banner. Ja, das verändert sich dramatisch.
Mhm. Du hast das mit Zitaten belegt. Es gibt auch Untersuchungen dazu, die ihr habt. Also die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.
Ja, einerseits die Adoption von Kreativtools ist exponentiell. Also wir sehen das sowohl in unserem Umsatz durch KI als auch durch die Menge der Nutzung. Also Shantanu, unser CEO, hat vor 2 Jahren schon in einem Podcast gesagt, in Photoshop, diese generativen KI-Tools werden ungefähr so oft verwendet wie Layers in Photoshop. Jetzt für die weniger kreativ versierten, das ist eins der wichtigsten Features in Photoshop, also verschiedene Ebenen, auf denen Dinge passieren. Das ist eine Grundfunktion und Photoshop so als Goldstandard, da kann man sich ungefähr ausmalen, wie wichtig generative KI tatsächlich an vielen Stellen ist. Ja.
Mhm. Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir stehen ja noch ganz am Anfang dieser Entwicklung. Wenn wir beide in die Glaskugel schauen, was siehst du als erstes?
Ich sehe eine ganz spannende Veränderung, weil jetzt natürlich zu der normalen KI, die früher so Big Data Probleme gelöst hat, ja, und jetzt der generativen KI, die Produktionsoutputs erhöht hat, ja, sehen wir jetzt natürlich am Horizont auch schon in den ersten Werkzeugen dieses Thema der agentischen KI. Und das wird nochmal dramatisch verändern, wie wir arbeiten, was wir in Zukunft alles können und wie einfach das wird. Das sehe ich so als den größten Shift. Und mein Beispiel ist dazu immer so ein bisschen, der Softwareanwender, der war früher so wie der Hufschmied im Dorf. Ne? Der hat so mit seiner eigenen Muskelkraft irgendwie in auf ein Stück Eisen gehauen und da wird dann irgendwie ein Hufeisen draus. Und jemand, der jemals Excel oder Photoshop bedienen musste, weiß genau, wie sich das anfühlt. Ne? Also mehrere Stunden irgendwie die Menüs kloppen. Ja? So, das, was wir gerade diskutiert haben, ist ja so ein bisschen der Mann an der Maschine, ja, also das heißt, du musst nicht mehr an der Drehbank oder so, du musst nicht mehr selber mit deiner eigenen Muskelkraft irgendwas in die richtige Form hämmern und schlagen, sondern die Maschine macht das für dich. Du musst noch daneben stehen, du musst sie noch beaufsichtigen, aber dein Output wird deutlich höher. Das ist generative KI für mich, ne? E-Mails schreiben, Banner bauen etc. Das dritte und spannendste wird eigentlich tatsächlich diese agentische KI und das muss man sich so vorstellen. Du hast nicht mehr die Maschine, sondern du baust eine komplette Produktionsstraße. Das heißt, der Experte trägt nicht mehr das Werkstück von links nach rechts und lässt das an verschiedenen Maschinen bearbeiten, sondern der stellt die Produktionsstraße auf, der schaut, dass die Inputs sauber in die Maschine gefüttert werden, der schaut, dass jedes Kettenglied und jeder Roboter irgendwie die Toleranzen stimmen und sauber von links nach rechts übergeben, die Maschinen gut geölt sind und passt quasi auf die Produktionsstraße auf. Also in unserem Beispiel, wo wir gerade von den Bannern gesprochen hatten, muss man sich das so ein bisschen vorstellen, dass der Kreative jetzt nicht mehr das einzelne Banner irgendwie baut, das läuft durch die Produktionsstraße, sondern der stellt sicher, dass zum Beispiel für die Marke die Brand Intelligence richtig gefüttert ist. Also das Governance-System, was schaut, ist das Logo an der richtigen Ecke, wird die richtige Schriftart verwendet, passt das zu unserer Tone of Voice, passt das zu unserem Produkt etc. Ja, der schaut auch, dass die Templates richtig aufgesetzt sind, der schaut, dass die Prompts, die sagen wir mal großen DIN A4 Seiten Prompts, die diese Maschine füttern, sauber strukturiert sind, immer angepasst sind. Das heißt, die Kreativarbeit verändert sich da auf Expertenebene ein bisschen. Andere Leute kennen das vielleicht aus ihrem Job, so Reports ziehen. Ne? Es gibt irgendwie eine Funktion, die hat auf Datenzugriff und dann brauchst du irgendwie einen richtigen Report. Und der Data Analyst, der geht dann los und baut dir irgendwie ein PDF mit irgendwelchen Daten. Ja, was der eigentlich machen wollte und sollte und auch viel besser kann, ist schauen, dass die richtigen Datenquellen angebunden sind, dass die Datenqualität super ist. Aber zwei Drittel seines Jobs wird damit verplempert, dass er irgendwie die PDFs ziehen muss. Ja, ist ja so, ne?
Also ja, ist so, klar.
Das ist ja furchtbar, ne? Wie viele Kreative schneiden irgendwie Turnschuhe aus für irgendeinen Katalog oder für irgendeine Website? Das ist halt keine Kreativarbeit eigentlich, ne? Das wollten die auch nie machen. Ja, die wollten eigentlich Ideen haben. Und nachdem der Wert der Idee steigt, nach der guten Frage, ne, kannst du eben dieses Zeug da wunderbar outsourcen. Das heißt, da verändert sich das. Was aber da auch dazu führt, dass natürlich mehr Leute komplette, in unserem Fall, wir machen ja Marketing-Software, ne, und Kreativsoftware, dass in unserem Fall mehrere Marketing-Manager jetzt eben komplette Kampagnen durch einzelne Prompts durch so eine Werkstraße durchsteuern können. Also vom Audience-Suchen über die Kampagnenplanung, Journey-Management, Asset-Creation, ja, dann ausspielen, wo geht das hin, Erfolgsmessung. Das kannst du halt jetzt mit mehreren Prompts durch diese Blueprints, durch diese Produktionsstraßen durchfahren. Es braucht dann immer noch ganz viel Human Judgment, so entlang der Produktionsstraße. Ja, aber die Profis können sich eben auf andere Jobs konzentrieren. Also die konzentrieren sich auf die Datenqualität, auf die Templates, auf das Training eigener KI-Modelle, die Marke super wiedergeben und nicht irgendwie auf Pixelzellen im Banner. Ja, das machen die halt nicht mehr. Und das verändert natürlich auch dramatisch, wie wir unsere Teams aufstellen können, welche Experten wir zum Beispiel im Haus haben. Ne? Also früher hast du ja immer alles nach draußen gegeben, hast mehr so Projektmanager intern gehabt. Da kannst du jetzt einen Teil davon ins Haus holen. Also da verändert sich einiges und das wird auch total spannend, weil natürlich das Maschinenstraßenbauen deutlich, sagen wir mal, kognitiv interessanter und komplexer und interessanter ist, als jetzt irgendwie halt Pixelzellen im Banner. Ja? Mhm.
Würdest du mir zustimmen, dass wir sagen, bei allem Blick auf die Kosten, wir werden nicht Personal freisetzen, sondern wir werden mit dem frei werdenden Personal viel mehr Kreativität haben. Kann man das so zusammenfassen?
Absolut. Du wirst natürlich logischerweise in der aktuellen wirtschaftlichen Zeit ein paar Unternehmen haben, die sagen, alles, was ich mir irgendwie sparen kann, versuche ich mir zu sparen. Ja, aber ja, das ist auch immer, woher diese ganzen Statistiken zum Scheitern von diesen KI-Systemen herkommen. Ne? Also dann hast du bei McDonald's halt irgendwie die Leute am Drive-In durch eine KI ersetzt und dann wunderst du dich, dass die Leute 6.000 Chicken McNuggets ordern. Ja, also das sind so typische Cases, die es gab, ne? Oder Chicken McNuggets mit Eis oder irgend sowas. So ein absurder Fall ging da ja neulich durch die Presse. Also ich verstehe den Reflex der Unternehmen gleichzeitig, nachdem du, wenn du 50% eines Jobs automatisieren kannst, kannst du nicht 50% der Stellen rationalisieren. Das ist ein Irrglaube. Ja, du brauchst eben genau diese Kompetenzen, Input- und Output-Bewertungskompetenzen. Das ermöglicht dir, wenn du das richtig machst und nicht unter einem fürchterlichen finanziellen Druck stehst. Ja, und es gibt's leider. Ja, aber wenn man den Fall mal ausklammert, wenn man das richtig machen will, dann gibt's da zwei Vorteile. Das eine ist, du kannst Kapazitätslöcher stopfen oder Capability Gaps. Also sprich, die wenigsten Unternehmen machen wirklich ein gutes AB-Testing dauerhaft. Wenn du die Kompetenz nicht im Haus hast, kannst du die einer KI geben und mit so good enough Output von der immer noch mehr tun, als du vorher konntest. Gleichzeitig, und das haben wir ja auch schon gehört, kannst du mehr Märkten einen größeren Service-Level geben. Wir zum Beispiel haben gesagt, hey, bei uns, wir nutzen das ja für uns selber, wir konnten nur die Hälfte unserer Kreativprodukte in unserem Direktkundengeschäft bewerben. Jetzt können wir alle bewerben, weil wir auf einmal 50% mehr Kapazität in der Pipeline haben. Ja, das heißt, die Bewertungskompetenz ist wichtiger und gleichzeitig kannst du natürlich eher wachsen bei den gleichen Kosten oder Capability Gaps stopfen. Und das halte ich für einen viel interessanteren Ansatz. Zumal wir noch an einen anderen Punkt kommen. Und das vergessen die Leute immer ganz gerne. Wir haben in dem deutschsprachigen Raum mit einer Bevölkerungspyramide zu kämpfen, ne? so einer Bevölkerungskurve. Und in Deutschland gehen uns in den nächsten theoretisch 8 Jahren knapp 10 Millionen Vollzeitarbeitskräfte in Rente. Verdientermaßen. Ja? Die Hälfte von denen geht in Vorruhestand. Das heißt, spätestens in 4 Jahren sind wir schon 4 Millionen von diesen Leuten in Anführungszeichen los, die institutionelles Wissen mitnehmen, die ganz, ganz viel Kompetenzen haben. Das heißt, wir müssen tatsächlich diesen Schwund an Arbeitskraft auffangen. Ja, wenn du mit dem IT-Minister von Japan sprichst, ich hatte das Vergnügen mal vor ein paar Jahren, dann sagt er, die KI ist, also das Renteneintrittsalter ist eine größere Bedrohung für unseren Arbeitsmarkt als die Automatisierung durch KI. Und da ist ganz viel Wahres dran, weil die Japaner uns alterstechnisch so knapp 10 Jahre von der Bevölkerung, 15 Jahre voraus sind. Was natürlich heißt, die Leute, die nachkommen, wollen stärker automatisiert arbeiten, die wollen in weniger starren Prozessen einfach im Bergwerk da die Pixel aus dem Stein kloppen. Ja, wir brauchen diese Leute, um höherwertige Aufgaben zu übernehmen, weil uns einfach ein wahnsinniger Schwund in der Senior-Ebene tatsächlich erreichen wird. Und das vergessen die Leute immer. Das heißt, für mich ist diese ganze KI-Welt und die Automatisierung die einzige Möglichkeit, wie wir überhaupt die Lichter anlassen, um mindestens auf dem Status quo weiterzuarbeiten oder vielleicht noch zu wachsen. So sehe ich das. Ich weiß, dass der Schnappreflex natürlich ein anderer ist. Ja, wenn du die KI-Tools hörst und wie die ROI-Kalkulationen dahinter gerne mal gemacht werden. Aber ich glaube, da muss man feinfühliger und ein bisschen cleverer sein, weil man eigentlich für Probleme in 3 Jahren schon vorbereitet und nicht jetzt kurzfristig für ein Quartal die Bilanz frisiert, nur um danach die Leute wieder einstellen zu müssen. Also das ist Quatsch. Ja, es geht an kleinen, einfachen Stellen, aber das wird nicht die Masse der Leute sein. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich.
Julian, du hast noch den interessanten Aspekt reingebracht mit der Bevölkerungspyramide. Höre ich relativ selten, aber für euch ist das mittlerweile schon alltäglich, wenn wir in die Glaskugel gucken, oder?
Ja, absolut. Also wir versuchen sogar auch anders zu bewerten, wie wir die Leute mittlerweile einstellen. Also früher hast du ja gesagt, hier ist mal so eine Case Study, ne? Also für uns intern. Hier ist mal eine Case Study, mach die mal richtig. Ist total interessant. Die ist jetzt seit neuestem immer richtig. Immer. Warum? Weil die Leute natürlich tatsächlich die einfach sauber mit KI vorbereiten und wir wollen ja, dass die Leute das auch machen. Manchmal merkst du, es ist generisch halt Basiswissen, was die so aus der KI rausschütteln. Erneut, wenn du einen schlechten Prompt schreibst, kriegst du halt auch nur ein mittelmäßig okayes Ergebnis. Ja, und wir überlegen uns verschiedene Sachen. Einerseits lassen wir die Leute live quasi Probleme lösen. Das wäre die Variante, um zu sehen, ob sie wirklich selber was können. Das zweite ist, dass wir viel stärker nach den Metaskills abfragen und testen. Also, was sind Metaskills? Na, man hat ja so früher so Hard Skills, Soft Skills und Metaskills sitzt da quasi dazwischen. Das sind so abstrakte Begriffe wie Kreativität, Entrepreneurship, Neugier, ja, Resilienz. Das sind zum Beispiel Dinge. Wir haben jemanden eingestellt, gerade wo der Case gut war, ja, aber die Person hat uns an fünf, sechs Stellen gezeigt, wie sie sich mit ganz neuen Werkzeugen auseinandergesetzt hat, die sie noch nie verwendet hat. Und das Ergebnis war extrem gut. Ja, also das ist so dieses Entrepreneurship, so dieses, ich mache jetzt einfach mal, ich bin neugierig, probiere mal aus. Ne, der Drive dahinter stimmt, hinter der Person. Das zweite ist tatsächlich, dass die Person ein Riesenproblem hatte, sich mit unserem Konferenzsystem zu verbinden. Da ist alles schiefgegangen. Ja, lag an uns, ne, weil die Technik so fürchterlich ist, die wir da hatten. Aber die Person ist total cool geblieben. Also genau dieser Resilienzfaktor. Ne? Ja, okay, da funktioniert jetzt irgendwas nicht, aber wir kriegen das gleich hin. Brichst du da in Schweiß und in Panik aus, was eine völlig realistische Reaktion ist, aber für jemanden, den ich regelmäßig auf die Bühne stelle, ist dieses Coolbleiben viel, viel wertvoller als irgendwie ein bisschen Technik, weil die Person hat schon demonstriert, dass sie sich darauf einlassen kann. Also da verändert sich tatsächlich einiges und wir gucken nach ganz anderen Faktoren. Und ich glaube, das wird für Unternehmen zunehmend wichtiger. Und da kann man natürlich noch über das Bildungswesen sprechen, ne, was ja primär mal erstmal die Hard Skills versucht.
Prompten als Unterrichtsfach.
Genau, Prompten als Unterrichtsfach. Hier ist wieder ein Curriculum, das in dem Moment, wo wir es ausgerollt haben, 2 Jahre zu alt ist.
So. Genau.
Also da werden wieder die Hard Facts irgendwie trainiert. Und auch klassisch, wenn wir eben einstellen, ne? Also jetzt nicht bei uns so, sondern auch in allen anderen Unternehmen. Wir haben noch so dieses, ich sag jetzt mal Meister- und Gesellending. Und in Zukunft wird natürlich der mehrere KI-Agents steuert, eine viel höhere Soft-Skill-Komponente brauchen, weil die musst du coachen, die musst du mentoren, die sind die Junior-Employees. Und auch da gibt's ja wieder diesen typischen Industrieschnappreflekt, ja, jetzt brauchen wir dann keine Junioren mehr einstellen, wo du sagst, ja, kann man aber auch anders betrachten, ne? Wenn ich diese automatisierten Produktionsstraßen habe, die ich einmal sauber aufstelle, ja, wie viel davon ist denn dann eigentlich noch Senior-Erfahrungswissen oder an wie vielen Stellen kann ich sagen, hey, ein paar Junioren, die fit in sowas sind, können mir 3/4, also die müssen keine Junior-Arbeit mehr machen, sondern die können 3/4 dieser Arbeit machen. Gleichzeitig, wie kriegen sie noch diese Hands-on-Erfahrung und bewachen nicht einfach nur eine Maschine? Also das ist eine ganz spannende Herausforderung in der Arbeitswelt. Und meine Freude ist immer, wenn mir einer unserer Koryphäen, ja, die wir so im Unternehmen haben, wenn die mir mal wieder ins Cloud-Skill schickt, ja, und einfach sagt, du, ich habe das mal ein bisschen kodifiziert, dieses Fachwissen, was ich habe, das wird nie so gut sein wie ich, aber dir hilft's gerade noch. Du bist dadurch unglaublich viel stärker. Und diese Idee ist natürlich total toll, weil es Software eigentlich aufbricht, ne, wenn man da so philosophisch drüber nachdenkt. Wir sprechen, also vielleicht so ein bisschen aus der internen Küche erzählt, wir denken über 3 Dinge nach: User Interfaces, Capabilities und Daten und Tools. Ja, das heißt, wir schauen, dass alle Datenquellen und Tools agentisch über MCPs, Agent-to-Agent-Protokolle und Co. angebunden werden können. Und das User-Interface, da sagen wir, ja, für die Experten gibt's noch das Photoshop-User-Interface, aber für alle anderen, die können sich mit einem Prompt oder einem multimodalen Input in Zukunft tatsächlich schon erste Ergebnisse ziehen und müssen gar nicht mehr dieses Geheimwissen von einem Tool, was 30 Jahre alt ist, ziehen.
Ja? Mit allen Ebenen und so weiter.
Mit allen Untermenüs und allen Fragestellungen und Begriffen, die du noch nie gehört hast. Ja, weil du willst ja Grillabend haben. Du willst nicht wissen, wie man die Wurst in ihren eigenen Darm verpackt. Ja, also das ist ja nicht Teil des Briefings. Ja, das interessiert die allerwenigsten Leute in so Softwareanwendungen natürlich an vielen Stellen noch. Ne? Du musst eigentlich Metzger sein, damit du danach einen Grillabend haben kannst. So. Das heißt, das ändert sich dramatisch. Das heißt, willst du unsere Tools über deinen Copilot im Enterprise oder deinen Cloud ansprechen? Das geht. Willst du selber im Interface rumklicken? Das geht. Willst du ein einfaches Interface von uns haben? Das geht. Ganz viele unserer Kunden sagen, hey, wir haben hier so interne komplexe Prozesse, die bauen alle auf euren Werkzeugen auf, aber wir wollen hier ein ganz simplifiziertes Menü haben, damit die Leute so wie bei der McDonald's-Checkout-Kasse, ne, so einfach auf die 5, 6 Sachen drücken können und eure Produktionsstraße läuft dann im Hintergrund. Das ist möglich, ne? Das ist dieser Capabilities Layer. Und vielleicht da so ein bisschen aus der Softwareentwicklungsküche gedacht, wir sind an einem Riesenshift. Das heißt, unser Engineering ist jetzt angeleitet, über Jobs to be done nachzudenken, nicht über Features oder Funktionen. Was meine ich damit? Völliger Umbruch, ne? Also in der Softwareentwicklung. Die schauen sich einen kompletten agentischen Stack an und sagen, was ist denn das Endergebnis, was mein Endnutzer haben will? Und das ist natürlich für die Softwareentwicklung, ne, wo du dir erstmal überlegst, welche Bausteine brauchst du, damit es funktioniert, ist das natürlich schon ein gewisser Shift, ne, weil das so ein bisschen, hier sind Sachen, mit denen kannst du was machen, jetzt finde raus, wie du dein Problem damit löst. Und wir sagen, was sind die Jobs to be done oder Tasks to be done, und entwickeln danach dann diese Systeme, die dann auf Werkzeuge, Datenbanken etc. zugreifen. Ja, und das hat eine total spannende Veränderung im Geschäftsmodell. Wir bieten ganz viel Software zum Beispiel unseren Kunden gerade in so sogenannten Try-Before-You-Buy-Motions an. Na, was für Enterprise-Software undenkbar war, komplexe Software.
Ja.
Na, dass du einfach sagst, hier, log dich ein, probier es aus, werf mal ein paar Sachen rein, ja. Und wenn du ein Ergebnis siehst, cool. Und diese ganzen Modelle sind dann consumption-based. Das heißt, du sagst, okay, gut, du hast vielleicht so ein Maintenance-Fee, ne, und dann eben das, was du verbrauchst. Und wir für Marketing-Software, wo das ja eine große Prozesskette ist, sagen wir sogar, diese Credits sind sogar fungible. Das heißt, du kannst die vorne in Kampagnenplanung oder in Produktion oder in Auswertung oder in Ausspielung werfen. Das ist uns egal. Du kaufst sie einfach und nutzt sie da, wo es gerade wichtig ist. Ne. Früher hast du Software nach Seeds und API-Calls und so einem Kram gekauft, ja, was natürlich fürchterlich komplex war. Du hast entweder zu viel oder zu wenig gekauft und dann musstest du zu deinem Chef und sagen, ja, das war jetzt so gut, jetzt haben wir das Dreifache verwendet, blöd, ne? Also ihr kennt das alle von den AI-Credits, ne? So, und mit diesen RI-Credits, ne? Also diesen Consumption-Based-Credits, ist es natürlich total einfach aufzuzeigen, hey, da hätten wir früher 3 Wochen dran gesessen, um ein so ein Ding zu machen, einen Report zu ziehen, eine Audience zu generieren. Wenn ich frage, wie lange braucht ihr im Schnitt als großes Unternehmen, um ein neues Kundensegment in den Daten zu validieren und abbinden zu lassen. Ne? Und dann sagen die meisten Unternehmen 3 Wochen. Ja gut, das ist jetzt eine Frage von irgendwie nicht, weil der Analyst dadurch arbeitslos wird, sondern das ist eine Frage von irgendwie 15 Sekunden. Und dann hast du dein neues Segment mit einer Quellenangabe, kannst also diesen automatisierten System auch vertrauen und hast das fertig. Das hat ein ROI. Nicht, weil wir dadurch den Data Analyst entlassen, sondern weil wir sagen, wir können jetzt auf einmal all diese Zielgruppen innerhalb von 2, 3 Wochen, also jetzt in 15, 20 Sekunden machen und können damit sofort losarbeiten. Und das ist das Spannende. Diese Jobs to be done haben einen klaren Link zur Credit Consumption und dem ROI. Das heißt, der Marketeer kann seinem CFO genau sagen, deswegen hätte ich gerne noch ein bisschen mehr davon, weil das spart uns das hilft uns da, so schnell am Markt zu sein, etc. Und das macht es für die Kunden deutlich transparenter und einfacher. Und es ist ein Riesenshift, wie man natürlich mit solchen Modellen auch an den Markt geht. Also ziemlich cool. Ja, du kannst den ROI klar auf erledigte Aufgaben münzen. Und das ist, ja, wann hat man das schon mal? Das ist eher ein abstraktes Konzept in
Fällen. Julian, automatisierte Entscheidungen. Der eine oder andere hat ein riesengroßes Problem damit, der andere sagt, her damit.
Wie gehen wir damit um? Wir haben eine Studie gemacht hier gerade im deutschsprachigen Raum. 39% der Leute sagen irgendwie ja, unbedingt her mit dieser agentischen KI, aber wir haben noch Sorgen bei den automatisierten Entscheidungen. Und das Schöne ist, dass du diese Systeme tatsächlich mit Explainability by Design einbauen kannst. Auf die Kürze, was ist das? Ne? Unabhängig jetzt von unserer Software, ich glaube, das ist so ein Goldstandard, den sollte jeder da draußen verstehen. Das eine ist, du brauchst eine Reasoning Transparency. Also sprich, diese agentischen Systeme denken ja für dich. Also ne, machen sich einen Plan, wie sie den ausführen. Was machen sie? Und ist Step-by-Step Reasoning. Also sprich, was steht in dem Plan drin? Und nicht alles gleichzeitig, sondern Schritt für Schritt. Warum? Weil man kleine Systeme, ne, also Small Language Models und kleinere Systeme viel besser und granularer kontrollieren kann, wenn man das eben auf einzelne fachtrainierte Modelle runterbricht. Ja, schon mal das Erste. Also Transparency und Step-by-Step. Dann immer so ein Progress Indicator. Also wo bist du denn? Ne? Nicht dieses One-Shot-Ding, wo du sagst, hier mach mal alles und dann schau mal am Ende, was rauskommt. Das ist ja Blödsinn. Sondern wo bist denn du gerade in diesem Prozess? Passt noch mit zu dieser Reasoning Transparency. Dann brauchst du In-Scope, Out-of-Scope Disclaimers. Ne? Wir machen Marketing-Software. Für uns ist es relativ einfach, weil wir versuchen dir nicht zu helfen, dein Fahrrad zu reparieren. Ne? Das kannst du mit diesen ganzen World-Models und diesen ganzen Dingern kannst du super machen. Bei uns nicht relevant. Das heißt, die Software sagt dir, du, ist nicht mein Job. Ich kann jetzt hier kein Shakespeare-Zitat geben. Das machen wir hier nicht. Ja, extrem wertvoll. Und dann natürlich die Sources und Citations. Also sprich, wo habe ich denn das Kundensegment her? Auf welche Kampagnen-Performance beziehe ich mich denn? Wo habe ich diese Daten her? Mit einem Klick musst du sehen können, hier ist das in meiner Customer Database, hier ist das in meiner Daten, in meinem Data Lake etc. Sonst macht das keinen Sinn. Und so werden diese Tools durch diese verschiedenen Steps extrem transparent. Und dann brauchst du natürlich noch eine Funktion, das Backtracking, also sprich an jeder Stelle dazwischen grätschen zu können, zu sagen, nee, nochmal oder bitte anders. Na, das war dieser Coaching-Aspekt, über den ich gesprochen habe. Und das macht diese Systeme unglaublich transparent und unglaublich robust. Das heißt, gerade in spezifischen Bereichen, wie jetzt im Marketing oder so, kannst du diese Systeme unglaublich performant aufbauen, ohne dich auf die Blackbox verlassen zu müssen, sondern das geht extrem gut. So macht man das eigentlich, das ist, sagen wir mal, Goldstandard. Und ich würde nichts kaufen, was dem nicht entspricht.
Die Zukunft spricht Adobe.
Ich hoffe. Wäre mir viel dran gelegen.
Julian, das war ein schönes Schlusswort. Julian Kramer von Adobe. Ich bedanke mich für deinen Besuch bei Heise Meets und ich bin sicher, wir müssen bald wieder drüber sprechen, weil du hast mit uns gemeinsam so schön auch in die Glaskugel geguckt am Anfang. Ich will natürlich dann wissen, in einem Jahr, was da eingetreten ist und was wir wie an einzelnen Dingen lernen, um sie möglicherweise zu optimieren. Und vielleicht gibt es dann in dem einen oder anderen Bundesland tatsächlich schon Prompten als Schulfach.
Ach, das wäre natürlich spannend. Ich würde es begrüßen.
Ich auch.
Julian,
ganz lieben Dank.
In 3 Wochen. Danke.
Lieben Dank. Danke.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.